Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen. Unser Thema heute ist Rückkehr der Inflation. Gespenst oder wirklich eine Gefahr? Es ist Freitag, der 5. März 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Inflation ist einer der Haupteinflussfaktoren der Weltwirtschaft, weil sie Vermögen schafft und vernichtet wie kaum ein anderes Phänomen der Ökonomie. In den vergangenen Jahren aber war die Geldentwertung zu einem vornehmlich theoretischen Konstrukt geworden. Es gab praktisch keine. Das könnte sich in den kommenden Jahren wieder ändern. Bundesbankpräsident Jens Weidmann waren vor Inflationsraten von mehr als 3% zum Jahresende. Auch der US-Starökonom Larry Summers rechnet mit einer Rückkehr der Geldentwertung in den kommenden Jahren. Ist die Debatte nur ein Sturm im Wasserglas der Ökonomen oder steht uns die Rückkehr der Inflation tatsächlich bevor? Das wollen wir heute analysieren und diskutieren. Wir, das sind der MM-Makroökonom Christian Schütte. Guten Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Und das ist Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo Sven.
Christian, für die Jüngeren unter uns, wann war die Inflation eigentlich in Deutschland zuletzt mal ein Problem und warum?
Also das ist natürlich schwer zu sagen, ob das jetzt schon graue Vorzeit ist, aber wir hatten natürlich einen spürbaren Inflationsschub während der deutschen Einheit. Damals war es so, dass die westdeutsche Wirtschaft schon 1989 sehr gut lief. Und dann kam durch die Wiedervereinigung natürlich der enorme Nachholbedarf, ein Konsumboom, ein Bauboom. Die Löhne sind gestiegen, der Staat hat sehr viel Geld ausgegeben. Und ich kann mich schon erinnern, wie ich damals mit meinem studentischen Budget so von Woche zu Woche im Supermarkt dann irgendwann gemerkt habe, das wird ja immer teurer. Es war jetzt natürlich nicht die große Hyperinflation, aber man hat es schon gemerkt. Und wir hatten 1991 dann Raten von über 5% und da ist die Bundesbank dann reingegrätscht und es hat eine sehr heftige Rezession und schwere Probleme innerhalb Europas gegeben.
Seitdem war aber eigentlich Ruhe. Martin, was hast du für Erkenntnisse, Erinnerungen?
Ja, also gelegentlich sagt man ja, dass die 20er Jahre, also des 20. Jahrhunderts, sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben hätten der Deutschen und den dadurch so eine Art von Inflationspanik in sich trügen. Ja, also das war ja der Zeitpunkt, wo 1923 vor allem die Leute direkt, wenn sie einen Lohn abholten, das Geld sofort ausgeben mussten, weil es am Tag darauf dann nur noch die Hälfte wert war, möglicherweise. Ich persönlich erinnere mich eher an eine Geschichte von 1974, weiß ich noch. So wie Christian eben sagte, in den 90er Jahren, er hatte an seinem Studentenbudget zu knabbern. Bei mir war es so, ich erinnere mich, meine Mutter war ein bisschen nervös geworden. Wir bauten damals ein Haus und sie hatte einen Kredit aufgenommen und der lag bei über 15%. Und sie fragte sich von Beruf Lehrerin, wie soll ich das jemals zurückbezahlen? Und das war der Zeitpunkt, als die ÖTV 15% förderte für den öffentlichen Dienst, die Gewerkschaft, und tatsächlich dann 11% bekam. Und letztlich hatten wir 7% Inflation damals. Und man sieht auch daran, wie extrem es auf die Erwartungen ankommt in vorinflationären Zeiten oder inflationären Zeiten. Alle glaubten damals, ach, die Inflation werde noch über die 7% steigen. Und deswegen konnten die Banken also sehr hohe Zinsen durchsetzen und die Beschäftigten höhere Löhne. Als die Inflation dann recht schnell wieder unter 5% sank, hatten beide ihren Schnitt gemacht, also Banken und auch die Beschäftigten, nicht jedoch meine Mutter. Die musste weiter 15% Zinsen zahlen.
Im Vergleich dazu sind das jetzt ja nahezu paradiesische Zeiten, gerade für Kreditnehmer. Christian, die EZB hat ja das Ziel einer Inflationsrate von unter, aber nahe 2% ausgegeben. Warum hat das zuletzt so gut geklappt?
Also insgesamt ist die Inflation ja eigentlich seit den 90er Jahren praktisch aus dem Bewusstsein verschwunden und auch bei den Zahlen sehr, sehr niedrig geworden. Und das hat natürlich mit der Globalisierung zu tun, mit dem starken internationalen Wettbewerb, dem großen Angebot an billiger Arbeitskraft, billigen Ressourcen. Mitte der 90er Jahre ist ein Buch erschienen, das hatte den Titel The Death of Inflation, der Tod der Inflation. Das war damals eine steile These. Aber die hat sich dann durchgesetzt. Alle Akteure haben sich dann eigentlich irgendwie darauf eingestellt, dass dieses Inflationsmonster tot ist.
Es gibt tatsächlich ein paar Faktoren, die für höhere Preise sprechen. Martin und Christian, die gehen wir jetzt mal durch und die würde ich gerne nacheinander mit euch diskutieren. Fangen wir mal an, Christian, mit dem ersten Argument. Wenn der Lockdown endet, trifft die aufgestaute Nachfrage der Konsumenten auf ein reduziertes Angebot, eben weil viele Läden und Restaurants pleite sind, Dienstleister wie Touristiker ihr Angebot eingeschränkt haben. Treibt das die Preise? Und wenn ja, wie stark ist das Phänomen?
Also es wird sicherlich in einzelnen Bereichen Knappheiten geben, weil sich jetzt sehr vieles ballt und weil sich so eingespielte Konsummuster natürlich auch jetzt vollkommen verschoben haben, durcheinander sind. Wenn alle gleichzeitig losstürmen, dann gibt es eben Knappheitspreise. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich enorme brachliegende Ressourcen. Also wir haben ja in Deutschland über 2,5 Millionen Leute in Kurzarbeit. Also es steht eigentlich überhaupt keine Knappheit an Ressourcenangebot. Und auch wenn Restaurants pleite gehen, Unternehmen ihre Büroflächen reduzieren, dann wird da ja etwas frei. Also es ist vielleicht sogar jetzt eine günstige Zeit wieder für Gründer oder Leute, die was Neues anfangen wollen mit diesen Ressourcen. Also ich glaube, der Preisanstieg, der dadurch entsteht, durch diese Verwerfungen im Moment, der ist vorübergehend.
Martin, wie siehst du das, wenn der Lockdown endet? Explodieren die Preise, weil die Nachfrage sich entlädt?
Ja, explodieren auf keinen Fall. Allerdings beim Urlaub rechnet man schon ja damit, dass es zweistellige Prozentzahlen sind, um die das steigt. Ne? Der Preis, also es wird deutlich teurer. Wer jetzt seinen Sommerurlaub plant, kann damit rechnen, dass er deutlich mehr zahlt als 2019, als wir noch normalen Urlaub fuhren. Und ähnlich wird es wahrscheinlich auch in vielen Restaurants sein, dass die Preise einfach erhöht werden, wenn die Leute wieder weggehen können. Aber natürlich gibt es, ergänzt zu dem, was Christian gesagt hat, natürlich auch viele Preise, die werden eher wieder sinken. Nehmen wir mal zwei naheliegende Beispiele. Die Leute werden nicht mehr so viele Brettspiele kaufen, ja, für zu Hause, um sich irgendwie die Langeweile zu vertreiben. Und die Leute werden auch keine Hometrainer mehr in dem Ausmaß kaufen, Rudergeräte für zu Hause, weiß der Teufel was. Da werden die Preise auch sinken, vermute ich mal, ne? Weil die Leute dann lieber ins Fitnessstudio wieder gehen.
Das zweite Argument, warum die Preise steigen könnten, ist nicht nur, weil eine erhöhte Nachfrage auf ein verknapptes Angebot trifft, sondern das zweite Argument ist, dass die Güter künftig auch teurer produziert werden. Auch das liegt zumindest zum Teil an Corona. Die Globalisierung ist dadurch ins Stocken geraten. Grundsätzlich haben die Protektionisten Oberwasser, die daheim auf der eigenen Scholle produzieren lassen wollen. Und zu Hause, zumindest wenn man auf Deutschland guckt, sind die Löhne halt höher als in China. Und sie werden wegen des Fachkräftemangels eher noch steigen. Und das alles führt zu steigenden Güterpreisen. Ist das plausibel, Christian?
Das ist, glaube ich, in der Tat eine reale Gefahr langfristig. Wie ausgeprägt jetzt diese Deglobalisierung wirklich sein wird, also wie die Lieferketten sich da künftig neu zusammensetzen, das muss man mal sehen. Es ist ja auch so, dass schon bisher die Löhne in China auch gestiegen sind. Aber es gibt insgesamt mehrere Langfristtrends, die doch das Angebot begrenzen werden. Demografie ist das eine. Auch die Klimapolitik bedeutet natürlich, dass Produktion teurer wird. Wir wissen auch noch nicht, wie vielleicht wir künftig für den Seuchenschutz auch uns neu organisieren müssen. Also das alles kann dazu führen, dass die Ressourcen knapper werden, dass das Angebot knapper wird und dieser schöne Trend, den wir da die letzten Jahrzehnte haben, sich eben dreht.
Martin?
Ja, wir müssen erst mal konstatieren, wir haben ja gerade kein Wachstum, ne? Und kann schon sein, dass wir Wachstum kriegen. Allerdings, das wäre ja auch erstmal toll, allerdings heißt es ja auch nicht zwangsläufig, dass dann die Inflation angetrieben wird. Die Ressourcen könnte man erstmal wieder ausschöpfen. Im Augenblick sind ja wirklich viele Leute noch bestenfalls halb beschäftigt. Und wenn es weltweit boomt und die Löhne steigen, wäre das auch kein Problem auf Anhieb, wenn gleichzeitig die Produktivität steigt, ne? Etwa durch die Digitalisierung. Das heißt, dann bleiben die Arbeitskosten dann wiederum stabil für die Unternehmen. Also easy, dann wächst die Wirtschaft und alle haben mehr Geld. Also das wäre die positive Variante. Was ich jedenfalls gemerkt habe, ich habe am Mittwoch telefoniert mit einem Chef-Treasurer eines großen deutschen Industriekonzerns. Da habe ich gemerkt, dass die Industrie persönlich, also da jetzt sich keine großen Sorgen macht. Chef-Treasurer, muss ich vielleicht mal erklären, ist also eine Art Schatzmeister in großen Unternehmen. Das ist eben in dem Fall ein Mann, der dafür sorgt, dass immer genug Geld da ist und das zu günstigen Bedingungen. Also welche Kredite nimmt man auf, wie zahlt man sie ab, wie schuldet man um? Und er sagt, also wir gehen eigentlich davon aus, dass die Inflation steigen wird, aber das beunruhigt uns eigentlich nicht. Ein bisschen Inflation wäre ihm sogar ganz recht, sagt er, weil sie recht hoch verschuldet sind, wie viele andere Unternehmen in Deutschland auch, die sich ja alle jetzt im Zuge der Corona-Krise mit relativ viel Geld vollgesogen haben und fände das gar nicht so schlecht, wenn es ein paar Prozentpunkte jetzt Inflation gäbe, weil sie haben sich in der Regel für Zinsen unter 1% verschuldet und in dem Fall fix, ja, also keinen variablen Zinssatz. Das heißt eigentlich ein bisschen Inflation wäre ihnen ganz recht.
Das ist relevant, aber ja auch nur ein Aspekt, der die Unternehmen rund um die Inflation beschäftigt.
Ja klar, da ist eine große Bandbreite. Ganz wichtig ist ja vor allem auch, kann man steigende Preise durchsetzen dann auch? Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ne? Also sagen wir mal, die Pharmaindustrie, die klassische, kann jetzt, wenn Inflation ist, nicht unbedingt die Preise damit mitsteigen lassen. Und andere, wenn du eher so im haushaltsnahen Bereich bist, dann kannst du eher drauf was draufschlagen. Also das ist von Branche zu Branche recht unterschiedlich, aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich mit meinen Preisen der Inflation folgen oder ihr vielleicht sogar ein bisschen voraus sein? Oft ist es allerdings so, dass sich negative und positive Effekte ausgleichen. So freut sich zum Beispiel derjenige, der in Unternehmen die Milliarden an Pensionsrückstellungen anlegt, dass es, wenn es endlich wieder Zinsen am Kapitalmarkt gibt und er daraus ein wenig mehr machen kann.
Kommen wir zum dritten Argument, warum die Inflation in den kommenden Jahren wieder steigen könnte, nach steigenden Preisen aufgrund der erhöhten Nachfrage und nach dem zweiten Argument der erhöhten Produktionskosten. Das dritte Argument, das ist so ein Schlenker in die Theorie, die Geldmenge wächst, so die Argumentation. Die Notenbanken pumpen eh schon lange über Anleihekäufe Geld in den Markt. Dazu kommt die ausgeweitete Kreditvergabe durch die Banken. Und je mehr Geld auf dem Markt ist, desto weniger ist es wert. Stimmt das, Christian?
Ja, also ganz einfach gesagt stimmt das natürlich nur, wenn dieses Geld auch ausgegeben wird. Man sagt so schön, Inflation entsteht, wenn zu viel Geld hinter zu wenigen Gütern herjagt. Die eine Frage haben wir eben schon besprochen, wie knapp ist das Güterangebot? Die andere Frage ist, ob das Geld tatsächlich jagt. Und in den vergangenen Jahren war das eben nicht so. Es wurde und wird sehr viel Liquidität gehalten, auch schon vor Corona in den Unternehmen, jetzt auch viel bei den Privatleuten. Die Banken haben im Übrigen aus den Einlagen auch in der Vergangenheit nicht so viele neue Kredite gemacht. Im Moment haben wir ein ganz gutes Kreditwachstum wieder, aber es ist einfach nicht so, dass das Geld nachfragewirksam wurde. Und diese expansive Geldpolitik, die wir seit Jahren haben, ging eben dadurch auch ein Stück weit ins Leere. Man sagt auch immer, Geldpolitik ist wie ein Faden oder ein Zügel. Man kann damit einbremsen. Also wenn man es knapp macht, dann wird das schon wirksam. Aber man kann nicht anschieben, man kann nicht an einem Faden schieben. Und von daher ist die Tatsache, dass es diese expansive Geldpolitik gibt, bedeutet noch nicht zwingend, dass wir morgen Inflation haben werden.
Ich hatte ja eingangs gesagt, Bundesbankpräsident Weidmann rechnet mit 3% Inflation zum Jahresende. Wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, über die mittlere Frist, also die kommenden Jahre. Aber wenn wir jetzt einfach mal gucken auf das Jahresende, was hätte das für Folgen, wenn wir jetzt tatsächlich von 1,6%, wo wir derzeit stehen, auf 3% zulegen zum Jahresende? Wäre das so schlimm?
Nein, das wäre für sich genommen nicht schlimm. Ich glaube, das würde auch keine großen Folgen haben, wenn es sich eben mit verschiedenen Sondereffekten erklären lässt. Und die gibt es ja reichlich. Schwierig würde es dann, wenn sich die Erwartungen tatsächlich verändern. Wenn die Finanzmärkte, die Gewerkschaften alle anfangen zu sagen, sozusagen 3 ist das neue 1 oder vielleicht auch 4 und so diese Spirale in Gang kommt. Und interessant ist auch, dass wir im Moment eben doch, du hast das eingangs auch gesagt, ja, prominente Stimmen haben, die darüber nachdenken, ob wir nicht doch ein neues Paradigma wieder bekommen. Selbst ich hatte diesen Autor erwähnt, der das Buch geschrieben hat, Der Tod der Inflation, Roger Bootle, der hat jetzt gesagt, naja, die ist eben doch nicht tot, sie hat sich nur ausgeruht. Und wenn ein solcher Paradigmenwechsel sich durchsetzt, also daraus eine Inflationspsychologie entsteht, die Erwartungen sich verändern, dann kann natürlich sehr viel in Bewegung kommen.
Dann könnte uns auch wieder ein Thema blühen, das vor gut 10 Jahren extrem die europäische Diskussion bestimmt hat, weil mit höherer Inflation ja auch die Zinsen steigen und höhere Zinsen heißen, für die verschuldeten Staaten der Eurozone wird's dann wieder eng, Griechenland oder Italien. Wir erinnern uns an die zum Teil doch wirklich sehr aufgeheizten Diskussionen darum. Und für die wird's dann eben eng, sich zu refinanzieren. Droht der Eurozone dann die nächste Zerreißprobe?
Ich glaube, das muss man genauer sortieren. Zum einen haben die im Moment ja gar keine Probleme, sich zu refinanzieren. Die Zinsen sind auch da inzwischen fast bei null. Und die EZB tut weiter das, was Draghi damals mit seinem Whatever It Takes angekündigt hat. Sie stützt sie. Also die Refinanzierung ist voll gesichert. Auch die Finanzpolitik hat ja inzwischen auf europäischer Ebene klar gemacht, dass sie da solidarisch sein will. Es gibt neue Fonds. Also die Situation, die wir heute haben, ist insofern überhaupt nicht vergleichbar mit der Euro-Krise von vor 10 Jahren. Wenn die Inflation kommt, hilft das im Übrigen ja auch den Schuldnerländern, weil dann ihre Einnahmen zumindest nominal besser sprudeln. Insofern kommt von der Ecke zunächst mal kein Problem. Ich denke, das Problem, was für Europa durchaus besteht oder die Gefahr, die besteht, ist, dass diese Inflation aber eben keinen realen Wohlstand schafft, dass wir weiterhin diese Auseinanderentwicklung auch haben und dass es Verteilungskonflikte darüber gibt, über diese Solidarität. Das kann durchaus passieren. Auch wenn es innerhalb Europas Auseinandersetzungen darüber gibt, wie viel Inflation wir denn nun tolerieren wollen. Wir sprachen eingangs über die besondere Haltung der Deutschen zur Inflation. Das war ja immer auch die Sorge, dass der Euro uns in die Inflationsgemeinschaft führt. Also da ist viel Sprengstoff, aber nicht über die Refinanzierung der Schuldner.
Martin?
Ja, wenn man sich anschaut, wie das Thema 2008 folgende diskutiert wurde, kann man schon was draus lernen, glaube ich. Weil man lernt daraus, dass immer eindimensional gedacht wurde. Ne? Also man hat immer die Sachen in eine Richtung weitergedacht und die andere gegenläufige Bewegung hat man also einfach nicht in den Blick genommen. Also ich erinnere mich noch, es ging ja vor allem um die Südländer wie Italien und Griechenland und die Frage, ob die jemals wieder ihre Schulden würden zurückzahlen können. Und dann kam Stichwort Euro-Krise, ne, dass das eben den gesamten Euro ja quasi zerschlagen würde. Ne. Viele hatten dann wieder gedacht, oh, jetzt wollen wir die D-Mark wieder zurück. Oh Gott, wo sind wir da reingeraten? Ja. Tatsächlich ist ja Folgendes passiert, eigentlich nichts. Ja. Nach außen ist der Außenwert des Euro ist stabil geblieben und innen hatten wir keine Inflation, sondern eher das Problem Deflation. Also war nie so voll da, aber immer ein paar Quartale war es schon mal eng. Und politisch hat das natürlich schon Folgen gehabt. Das sieht man ja an der Gründung der Alternative für Deutschland. Die ist ja aus der sogenannten Euro-Krise raus entstanden. Da haben irgendwelche Professoren, die Angst um ihr Geld hatten, haben sich da für engagiert. Und am Ende haben wir heute jetzt eine rechtsradikale Partei, die daraus entstanden ist. Insofern will ich das nicht kleinreden. Inflationsängste sind real, ne? Die sind bei den Menschen da und man muss auch damit umgehen.
Die vergangenen Jahre waren ja auch dadurch geprägt, dass durch die Nullinflation und damit verbunden dem Nullzins alles finanzierbar schien. Und es gibt ja die Argumentation, dass die Weltwirtschaft wie auf Droge läuft. Eben weil das Geld so billig ist. Deswegen kann Joe Biden auch sein gigantisches 1,9 Billionen Dollar Stimulanzpaket auf den Weg bringen. Deswegen sind die Aktienkurse durch die Decke gegangen. Gelingt jetzt der Entzug?
Also vom Entzug sind wir ja noch ein Stück weit entfernt. Ich denke, es ist eine riesige Wette, die da jetzt gemacht wird und wahrscheinlich auch gemacht werden muss. Man versucht, das Ganze wieder anzuschieben, diese Ressourcen, die es überall gibt, wieder in Beschäftigung zu bringen. Und also richtig jetzt mit Big Bang, nicht mehr kleckern, sondern klotzen, das reale Wachstum zurückzubringen. Dass es dabei Übertreibungen gibt, das ist ganz klar. Also Kredite zum Nullzins, die führen eben dazu, dass auch in viel Unsinn investiert wird. Die Aktienmärkte sind sehr, sehr teuer geworden. Aber die Hoffnung ist eben, dass das durch die reale Wirtschaftsentwicklung dann irgendwann gedeckt wird. Und das ist auch nicht auszuschlossen. Andererseits, wenn diese Wette nicht aufgeht, dann kriegen wir natürlich in der Tat auch ein großes Problem. Denn die Notenbanken werden irgendwann dann entscheiden müssen, wie viel Inflation sie jetzt noch akzeptieren und wann sie reingrätschen. Und das würde so oder so dann sehr hässlich, denke ich. Und im Grunde reden wir ja schon seit der Finanzkrise darüber, wie die Notenbanken aus dieser Nummer eigentlich wieder rauskommen. Und eigentlich muss man sagen, so richtig weiß das keiner.
Martin?
Ich sehe es wie Christian. Am Ende bin ich aber optimistisch. Jedenfalls, solange es keinen harten Entzug gibt, wenn du da von der Droge Geld sprichst. Denn bei einem harten Entzug ist es vorbei mit Wirtschaftswachstum und neuen Jobs. Dann kracht der Laden zusammen. Also leichte Stimulanzien, würde ich mal sagen, müssen ja gar nicht schlecht sein. Weder für die Wirtschaft noch für den Einzelnen, gerade jetzt, wenn es ins Wochenende geht.
Das stimmt. Also achten Sie auf die richtige Dosis und achten Sie auch, das ist, glaube ich, heute auch deutlich geworden, auf die Erwartungen, die sich mit dem Thema Inflation verbinden. Christian, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Martin, ganz herzlichen Dank.
Ja, war mir eine Freude.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.